Pixelplausch mit Dan und Jeff.
Während sich draußen der April von seiner besten Seite zeigt, haben wir mal wieder einige Spiele unter die Lupe genommen, unter anderem das Koop-Spiel It Takes Two sowie die kleine Indie-Perle Dorfromantik. Außerdem lassen wir etwas unsere böshafte Seite spielen und reden wie gewohnt über die ein oder andere News der letzten Wochen. April, ich weiß nicht, wie das Wetter gerade bei euch ist, gerade schaue ich raus und der Himmel ist wunderschönstes Blau. Die letzten Tage war es öfter mal.
Also die letzten Tage hat es geschneit, Jeff.
Ja, das meine ich ja gerade. Aber jetzt gerade?
Seine beste Seite, der April, also ehrlich.
Das ist ja damit gemeint. Der April ist ja immer komplettes Chaos. Also das ist zumindest sein Ruf.
Wir haben richtig schönes britisches Wetter derzeit, ja.
Ja, halt Aprilwetter, weil im Moment hast du halt Sonne, dann Regen, dann Schnee mit bisschen Sturm, dann wieder Sonne. Aprilwetter halt. Eigentlich auch gutes Wetter, um noch ein bisschen halt die Zeit drin zu verbringen und Spiele zu spielen. Wie gesagt, wir haben halt wieder ein paar Spiele mitgebracht würde auch sagen, wir starten direkt mal rein in It Takes Two. Oder hast du noch einen kurzen Einschieber vorher?
Eigentlich gar nicht, außer... Nö.
Okay.
Passt so.
It Takes Two hattest du vorher, ich hatte das ja schon ein paar Mal angesprochen.
Wir hatten schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, ja. Also es ist dieses Koop-Spiel, wo du zu zweit Probleme lösen musst. So ähnlich wie halt dieser Portal 2 Multiplayer beispielsweise.
Genau. Okay. Aber gut, hören wir uns mal kurz einen kleinen Einspieler dazu an.
Do you want to know what this story is really about? Huh? This is the story of Cody and Meg.
Why'd you look like a blob of clay?
Wanna change back? Then you need to fix your relationship.
We can have a dream, baby.
Ja, ich glaube, der Einspieler macht schon so ein bisschen den Stil des Spiels klar, weil es ist etwas abgedreht, seltsam, lustig. Eigentlich genauso wie der Chefentwickler des Studios Haze Light Studios selbst. Die hatten vor ein paar Jahren mit, wie heißt es nochmal? A Way Out? Auch ein Spiel schon gemacht, das halt auf Koop basiert. Das heißt, man kann es auch wirklich nur zu zweit spielen. Sei es halt
Ausbruchsimulator, wo du aus einem...
Also Simulator jetzt nicht unbedingt, aber Ausbruch, ja. Also Breaking Bad, Prison Break als Spiel sozusagen. Egal.
Spring Break Mountain.
Ja, alles dieselbe Schiene.
Mountain Break. Ist alles derselbe Film.
Genau, und alles,
Breaking Point.
Okay, jetzt komme ich aus dem Konzept raus. Haze Light Studios hat das entwickelt. Wieder mal Publisher EA. Und ich bin immer wieder überrascht, dass EA ja eher mittlerweile bekannt sind für Spiele, die jetzt nicht unbedingt jetzt so toll sind, dann so ein Studio halt published, also deren Spiele published, die halt dann doch relativ gut sind, weil A Way Out war cool, ist halt eher was Kleineres gewesen, was ein Indie-Spiel gewesen, jetzt bei It Takes Two, keine Ahnung, wie viele Leute daran gearbeitet haben, aber es ist schon, wie soll ich sagen, qualitativ sehr hochwertig. Und
das schließt ja nicht unbedingt aus, dass EA tatsächlich mal gute Spiele machen kann. Ich meine, die haben halt die Tendenz dazu, ihre eigenen Studios alle zwei Jahre einen Asset-Swap raushauen zu lassen oder bei ihren Sport-Franchises halt jedes Jahr einen Asset-Swap raushauen zu lassen. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem irgendwo noch ein Herz für gute Spiele haben.
Ja, aber ich muss immer... Sagen,
ja, natürlich, jeder, wenn er sofort das Publisher-Logo EA sieht, muss jeder sofort schlucken, das ist klar.
Ich sag nur BioWare und der Abstieg des Studios. Aber um was geht's eigentlich in It Takes Two? Wie halt der Einspieler schon gesagt hat, eigentlich gibt es halt zwei Charaktere, May und Cody, ein Ehepaar, die halt sich eingescheiden lassen wollen, also deren Beziehung ist am Ende. Die haben aber gemeinsame Tochter Rose, die dann, zwischen diesem Streit halt leidet und dann den Wunsch äußert gegenüber von sich selbst, ihren Puppen und dem Spielzeug, dass sich ihre Eltern dann doch wieder vertragen sollen. Und wie halt in eigentlich in so einem man könnte schon fast sagen, so eher einem schlechten, kitschigen Film passiert also ein Bodyswap, nicht zwischen den beiden, sondern halt, dass die beiden Elternteile plötzlich Puppen sind und sich dann Herausforderungen gegenüber sehen, die sie gemeinsam erfüllen müssen, um ihre Beziehung zu retten. Wie gesagt, es klingt recht kitschig, es hat auch so einen gewissen, vom Stil her, von Optik her, so ein quietschbuntes, zuckersüßes Spielzeug-Look, der aber wirklich sehr gelungen ist.
Das kann ja sehr gelungen sein. Ja.
Genau, aber es ist halt so ein Spiel, was vielleicht auf den ersten Blick, das will ich damit sagen, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen so abschreckt, beziehungsweise Stirnrunzeln macht. Aber das Spiel bricht halt mit diesen Sachen auch immer wieder, weil du hast halt, wir haben gerade den Dr. Hakim gehört. Das ist eigentlich ein Buch, was Rose hat. Das ist ein Beziehungsbuch geschrieben von Dr. Hakim. Und das dann halt in diesem Spiel sozusagen zum Leben erweckt.
Da wird dann dieser Doktor kommt dann und hilft ihnen durch ihre Partnerschaftsprobleme.
Sozusagen.
Indem also, er sie vor große Haifischbecken spannt und ihnen sagt, jetzt musst du dieses Haifischbecken überqueren.
Sozusagen.
Gemeinsam.
Also du hast halt in diesem Spiel, du beginnst in einem Schuppen. Das heißt, du hast halt von dem Story, von dem Level-Design her Werkzeuge, Kabel rumliegen, Mäuse.
Du spielst aber tatsächlich halt in dieser, in Anführungszeichen, realen Welt. In
dieser realen Welt, die aber trotzdem
du siehst dich dann tatsächlich eben diesen Herausforderungen ausgesetzt, die man halt als kleines Wesen in einer echten Welt halt hat. Okay.
Gut. Genau, nur halt dann trotzdem in so eine Fantasy-Version von dieser Umgebung.
Okay, also es ist jetzt nicht einfach, dass man jetzt hier in diesem Raum rumturnen würde, sondern es ist eine seltsame...
Es ist eine alternative Version davon.
Okay.
Eine Spielversion davon, kann man sagen. Und gibt es halt Level auch draußen, wo man halt in einem Baum unterwegs ist und wo man dann auf kriegführende Eichhörnchen und Wespen trifft und da halt dann Sachen machen muss. Man ist dann im Spielzeug, also im Spielzimmer, im Kinderzimmer der Tochter, wo alles um einen herum dann Spielzeug ist und mit Bällebad und allem möglichen Gedöns und Sachen. Also allein das Design der Level, die Kreativität dieser Level, wo halt diese ganzen Elemente miteinander...
Das sind ja die Rätsel vermutlich einfach wahnsinnig kreativ.
Sie sind sehr kreativ. Also man hat eigentlich praktisch in jedem Abschnitt andere Fähigkeiten. Das heißt...
Okay. Also das, was dein Charakter kann, ändert sich auch.
Also zum Teil, du kannst immer halt springen und dashen und halt schwingen. Aber du hast halt dann zum Beispiel eine Kanone dabei oder halt der eine kann, also während... Zum Beispiel dann Cody sich vergrößern und verkleinern kann, konnte May, was war das nochmal? Ich glaube, sie konnte irgendwie, sie konnte die Wände hochgehen.
Okay.
Um halt dann Rätsel entsprechend zu lösen. Das heißt, es ist auch immer so, dass jeweils der eine nur die einen Sachen machen kann, die anderen.
Ganz klar, ne? Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil von solchen.
Ja, aber teilweise kann man ja dann, der eine geht jetzt dahin und du wie soll ich sagen, beide haben dieselben Fähigkeiten, nur halt, man kann, wenn der eine vielleicht nicht klarkommt mit einer Aufgabe, übernimmt es der andere. Hier muss man im Fall der Fälle wirklich das Gamepad wechseln. Was in meinem Fall auch teilweise der Fall war, weil ich habe es mit meiner Freundin gespielt, die halt kaum Erfahrung hat mit Videospielen.
Du hast eine Freundin!
Dann.
Warum sagst du sowas nicht?
Jedenfalls, sie hat halt wenig Erfahrung mit Videospielen, speziell was halt den, was Controller angeht. Also das Bewegen und Rumschauen mit den zwei Sticks ist halt nicht, wenn man es ja nicht gewöhnt ist, ist halt wirklich was kompliziertes. Und dann noch springen und dann noch steuern, wohin man will und vielleicht noch irgendwie noch die Taste drücken, um halt dann.
Ja, ich kann mich schon vorstellen, dass das dann teilweise sehr herausfordernd ist. Vor allen Dingen, wenn du halt jetzt nicht spielen gewohnheitsmäßig drauf hast. Ne?
Aber das Schöne ist, also man stirbt aber sehr oft im Spiel. Also
das Schöne ist, man stirbt sehr oft am Spiel.
Ja, nee, aber es wird selten oder kaum frustig, weil die Zurücksetzungspunkte sind dann doch sehr fair.
Okay.
Es gab halt den einen oder anderen Moment, wo halt Anna dann ein bisschen Probleme hatte, um halt irgendwo anzukommen, um hochzuspringen oder irgendwie eine Sequenz an Sprüngen halt zu machen, habe ich das Gamepad übernommen. Was aber auch schön ist, du hast im Spiel verteilt kleine Minispiele, wo du gegeneinander antrittst und die kannst du auch nachher separat nochmal neu spielen.
Okay.
Die sind zum Teil zwar jetzt nicht so unbedingt toll und kreativ und lohnenswert, aber trotzdem, es gibt halt immer so ein bisschen
Minispiele.
Ja, halt eine Auflockerung zwischen den Sachen. Die sind aber teilweise versteckt, das heißt, man findet die nicht unbedingt immer direkt. Habe auch nachgeschaut und wir hatten, ich glaube, wir haben mittlerweile, wir sind in der Mitte des Spiels.
Okay,
und,
das war jetzt die nächste Frage. Habt ihr es schon ganz durchgespielt?
Nein. Leider nicht, weil es ist halt trotzdem, wir spielen halt immer nur so ein, zwei Stunden am Abend mal.
Okay.
Wenn wir halt
aber das heißt, es ist aber dann doch schon länger.
Die genaue Zeit kann ich nicht sagen. Und man muss halt auch sagen. Ich
meine, wenn man, wie du sagst, ganz toll, sehr oft stirbt, dann dauert es natürlich länger. Aber
genau.
Okay.
Also man hat jedenfalls, das Schöne ist auch, es ist kein Vollpreisspiel. Es kostet, glaube ich, muss mal kurz schauen, 40 Euro bei Steam und in anderen Shops, weil es ist auch ein Spiel, was für alle Plattformen außer für die Switch rausgekommen ist, obwohl es für die Switch eigentlich schon fast prädestiniert wäre. Aber
da hätte ich jetzt auch gesagt, ja, mit der Tatsache, dass du da schon zwei Controller eingebaut hast.
Ja, das Ding ist halt vermutlich halt wieder, dass die Leistung, weil, wie gesagt, es ist zwar so eine sehr bunte und sehr verspielte Optik, aber sie ist trotzdem schon sehr hochwertig, würde ich mal sagen.
Na, keine Ahnung, wenn du Doom auf der Konsole zum Laufen kriegst. Da.
Ja, aber das ist ein vielleicht super optimiertes Spiel und das hier ist dann.
Doom sind auch nicht zwei Player, ne?
Das auch wiederum. Ich schau mal gerade hier. Gut, das habe ich gerade, ich habe das Spiel schon. Sag mir den Preis von dem Spiel. Gottes Willen, hallo. Wo kann ich das hier sehen? It Takes Two bei EA. Bitte gebt mir einen Preis.
Storepage.
Die Storepage von Steam sagt mir sofort, sie können es spielen, sie haben es ja schon. Gott, Amazon, hallo. Das ist auch nicht unbedingt die beste Quelle ist, weil da jetzt die Preise dann wiederum variieren.
So, aber ihr habt jetzt schon dann mehrere Stunden da rein.
40, ja, 40 um den Dreh rum.
Ihr habt da schon mehrere Stunden rein investiert. Dann, also würdest du sagen, es lohnt sich? Dann?
Definitiv. Okay. Also in meinen Augen macht es am meisten Spaß, halt wie so oft bei Koop-Spielen, wenn man wirklich physisch an einem Ort ist, also wirklich Couch-Koop machen kann.
Unterstützt es auch kein Couch-Koop?
Ja, das war also soweit ich es gesehen habe, ja, weil das glaube ich, die Option im Menü sofort halt lokales Spiel oder online spielen.
Okay.
Das war halt auch bei A Way Out der Fall, wo ich mit einer Freundin, die halt in Deutschland wohnt, das gespielt habe.
Ja, weil das wäre halt jetzt gerade jetzt sehr, sehr wichtig, ne? Wenn du jetzt nicht unbedingt alle unter einem Dach wohnst, hast du mit einem Online-Mehrspieler-Modus natürlich bessere Karten. Ne?
Und wegen halt auch der Thematik, weil es halt ein Paar ist, kann man auch sagen, es ist halt optimal auch für als Paar zu spielen. Aber nicht nur. Es ist halt wirklich
ein muss man denn Eheprobleme haben, damit es einem gefällt? Oder?
Glaube nicht, aber es könnte vielleicht dabei helfen, sie zu lösen.
Okay.
Wer weiß, vielleicht kann dieses Spiel Ehen oder Beziehungen retten in diesen verrückten Zeiten. Aber ich würde noch gerade was noch zu diesem Spiel zu sagen ist, außer dass halt ja, Humor, Dialoge sind halt ganz gut. Klar, es muss einem ein bisschen auch gefallen, ist teilweise etwas vielleicht zu drüber oder zu klischeehaft, obwohl es halt immer versucht, mit den Klischees zu brechen. Hab noch keine Ahnung, wie gesagt, wie es im Endeffekt das Ende sein wird, ob es dann auch ein Klischee-Ende hat oder nicht.
Ich lehne mich jetzt vielleicht dann sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube schon.
Ja, aber trotzdem, es passt irgendwie alles zusammen. Also in meinen Augen ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel.
Also mir gefällt jetzt einfach von dem, was du jetzt erzählt hast, dieser Teil, dass sich ja dann quasi jeder Abschnitt anders spielt auch, ne? Dass das Gameplay dann nicht repetitiv ist.
Das ist sehr
abwechslungsreich. Das allein ist schon sehr toll, ne? Weil dann musst du jedes Mal quasi das Spiel neu entdecken, wenn du in so einen neuen Abschnitt kommst. Das
es kommt immer wieder vor, dass du in einem Abschnitt bist und erstmal denkst du, Moment. Was geht hier ab?
Was sind die Mechaniken? Was könnte ich jetzt überhaupt machen? Ne?
Genau, wo
anstatt, dass du irgendwo reinlädst und dann denkst dir, ah, okay, da vorne, das wie üblich, da muss ich jetzt den Schalter umlegen und das mache ich, weil ich diesen Supersprung kann. Ne?
Ja.
Sondern du musst dann immer erstmal assessen, was du tatsächlich kannst. Okay, ja, das klingt tatsächlich cool, weil ich wüsste jetzt auch so pauschal kein anderes Spiel, was das so drauf hat. Ne? Ja.
Aber es ist auch, wie soll ich sagen, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Leute, die halt sehr erfahrene Spieler sind, speziell was halt so Jump'n'Run-Rätselspiele angeht, vielleicht nicht unbedingt sich sehr gefordert fühlen, weil es dann doch relativ massenkompatibel ist. Also wie gesagt, Anna, spielt ja, halt aber, kaum ja, und trotzdem ja. kriegt es hin und es macht ihr auch Spaß. Also sie sagt auch nicht einfach nur so gezwungenermaßen, ja, okay, wir spielen jetzt, aber sie hat wirklich Lust. Ich habe es noch nachgefragt.
Bist du sicher, dass sie das, dir das nicht vorspielt?
Ich hoffe es zumindest. Aber jedenfalls sagt sie, es würde ihr Spaß machen. Mhm. Wir werden auch noch weiterspielen. Und,
das habe ich schon öfters gehört. Ich meine, das ist einfach, nee, aber darum geht es doch aber bei Koop-Spielen. Ne? Unterschiedliche Spiele-Level, einfach, damit man zusammen spielen kann. Damit man ja. auch endlich mal was hat, wo nicht einfach immer nur einer daneben sitzt und denkt, oh, das sieht cool aus, ich würde das vielleicht auch gerne spielen wollen, aber vielleicht ist es zu kompliziert für mich, oh, ich bin so arm und schwach, das ersparst du dir ja mit so einem Spiel, das ja. ist ja toll.
Also ich habe einen Cousin geschaut, laut dem Game Director Joseph Ferris soll das Spiel rund 14 bis 15 Stunden dauern. Mhm. Wie gesagt, wir werden schätzungsweise 20 Stunden brauchen, weil wir halt das Ganze ein bisschen langsam angehen.
Weil ihr es genießt zu sterben, ja.
Genau.
Haben wir etabliert.
Also auch ich habe manchmal Probleme gehabt bei einigen Sachen und Sachen auch rauszufinden, weil, wie du halt schon meintest, du musst immer wieder umdenken und manchmal ja, cool. bist du einfach so, Moment, was will das Spiel jetzt von mir? Oder du findest halt das eine Element nicht, weil halt dann du halt nach was anderem suchst oder dir da halt gerade nicht nach oben schaust oder nicht hinter diese Kiste geschaut hast.
Kannst du deinen Mitspieler irgendwie, kannst du den in die Bredouille bringen?
Einzigen Rätseln ja, weil wenn du zum Beispiel, es gibt halt so Rätsel, wo du hast halt drei Ventilatoren, zwei davon saugen ein, der andere bläst raus. Mhm. Und du musst halt im richtigen Moment halt umswitchen, damit der andere... Switchen
von saugen zu blasen, ja.
Okay, das ist das schlechte Wort. Aber ja, damit, um halt nicht zu sterben. Oder halt auch wippen, wo du halt entsprechend halt im Gleichgewicht sein musst.
Und dann kannst du ihn quasi runterkatapultieren oder so in die
Brühe. Du musst halt katapultieren im richtigen Moment. Und so und Geschichten. Also es ist halt.
Ich habe es im falschen Moment gemacht.
Kam auch schon vor.
Also quasi, du kannst gemein sein.
Ja, du kannst halt. Ich habe es auch manchmal gemacht.
Sehr schön.
Ja. Und habe böse Blicke ja, genau, geerntet.
Siehst du, das ist doch auch toll.
Ja. Also es ist in meinen Augen bis jetzt das beste Spiel des Jahres. Gut, wir sind also noch nicht so weit im Jahr drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mein Spiel des Jahres nachher sein wird, einfach weil
man es halt zu zweit spielt.
Genau, kann, das ist eine Erfahrung, die man selten hat und die ich mir viel öfter wünsche und auch sehr genieße.
Sehr schön.
Okay, so viel zu It Takes Two. Wie gesagt, 40 Euro im Dreh rum für alle Konsolen außer Switch und Mobile. Klare Empfehlung, holt's euch, habt Spaß.
Und es gibt Steam.
Steam?
Also jetzt am Rechner Steam. Ja, man muss ja diese Frage inzwischen stellen.
Ja.
Okay, gut.
Also vorhin habe ich es ja bei Steam gesehen und
ja.
Ich überprüfe es nochmal kurz, aber It Takes Two, Steam, Pass, Friends Pass spielen. Ja, ich könnte es mit einem Freund jetzt spielen, zum Beispiel.
Sehr schön.
Bei den Friends Pass oder wie das heißt, jetzt bei Steam.
Gut.
Dann gibt es auch eine Demo. Okay.
Wichtige Frage. Das heißt, du kannst es theoretisch auch über dieses Steam Remote Play Together mit anderen Leuten zusammenspielen.
Vermutlich.
Ich ernte gerade große, verwirrte Blicke.
Ich spiele es auf der Xbox.
Okay, gut, wunderbar. Nee, ja. Weil das würde ja dann theoretisch auch gehen, weil das ist ja quasi Local Play. Das müsste man halt dann gucken.
Also ich denke mal ja, und hier gibt es auch eine Demo vom Spiel, also auf Steam scheinbar. Also ich steht jedenfalls Demo
ja,
mit Demo, dabei.
Dann hast du ja gar keine, absolut gar keine Entschuldigung mehr.
Außer sie meinen halt gerade mit Demo, weil man es halt mit einem Freund spielen kann, dass halt die Demo-Installation
nein,
ist.
Nein, in der Regel nicht.
Es hat auch größtenteils positive Bewertungen. Ich glaube, die negativen Bewertungen auf Steam beruhen teilweise auf Origin, weil ist halt immer noch
ach so, EA. Okay.
Das ist halt so ein bisschen die Downside. Was aber cool ist, habe ich den Game Pass und habe da meinen, also wie heißt das jetzt, EA Play oder so, meinen Account, also bei EA mit dem Xbox-Account verbunden. Entsprechend habe ich dann halt auch, weil ich den Game Pass habe, 5% oder 10% auf den Kauf von It Takes Two bekommen. Ist vielleicht auch interessant für die einen oder anderen, der halt jetzt einen Game Pass hat. Und in meinen Augen macht es auch mehr Sinn, auf einer Konsole mit Gamepad das Spiel zu spielen, wenn man es auf der Couch spielen will, also zu zweit lokal spielen will, als jetzt vor einem PC-Bildschirm, weil der ist in der Regel kleiner. In der Regel. Es gibt Ausnahmen. Ja, der Blick sagt gerade alles von da an, so ein wackelnder Kopf. Okay, auf dem, ja, wir wollten ja noch über was Böses sprechen. Sollen wir damit weitermachen?
Können wir machen, ja. Dann haben wir die fließende Überleitung von kann man auch gemein sein zu wie toll es ist, gemein zu sein. Ich habe mir nämlich das vor, ja, heute Tag der Aufnahme rund 7 Tagen erschienene Evil Genius reingezogen. Das neue Evil Genius, also das Zweier. Bin eigentlich inzwischen mittlerweile sehr, 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 sehr zufrieden. Am Anfang war es ein bisschen frustig, einfach weil dann doch Teile der Steuerung anders sind als im Vorgänger. Aber inzwischen hast du dich an alles gewohnt und macht richtig Spaß.
Das ist ja, also Evil Genius 1 wollte ich immer mal wieder spielen. Das ist ja eigentlich vom Konzept her sowas wie Dungeon Keeper.
Ist auch das Zweier ist im Konzept
wieder. Nee, ich meine, das ist ja.
Ja, ja, es ist
um das Konzept zu
genau, begreifen. Es ist im Grunde genommen ein Dungeon Keeper-Klon. Es hat nur diesen zentralen Unterschied. Du spielst jetzt nicht so einen hornbewehrten Bösewicht in deinem Untergrund leer und ziehst Abenteurer an, sondern du bist ein abgeklatschter James Bond Bösewicht und versuchst die Welt in Gold zu verwandeln oder sie mit Giftgas zu benebeln. Also, und sitzt dafür dann halt unter deinem ausgehöhlten Vulkan und führst offiziell ein sehr lukratives Business als Casino-Besitzer oder so.
Also du wechselst eigentlich das Fantasy-Genre gegen das,
ja,
also Agenten-Genre.
Genau, das ist jetzt erstmal die primäre Unterscheidung zwischen beiden Teilen. Ne? Ansonsten gibt es da wahnsinnig viele viele Ähnlichkeiten. Du baust dir diesen Unterschlupf immer weiter in diesen Höhlenkomplex unter diesem Berg rein. Du baust Fallen, damit deine unliebsamen Besucher irgendwie eingesperrt werden. Du hast jede Menge Mietlinge, die für dich arbeiten und die diese lästige Pest dann vom Hals halten. Du hast andere Unterbosse, die für dich arbeiten und die mit dir dann halt diese Basis bestreiten. So weit, so Dungeon Keeper. Ne? Das Spielprinzip in der Sicht ist wahnsinnig ähnlich. Es ist verdammt lange her, dass ich Dungeon Keeper gespielt habe, deshalb weiß ich nicht mehr, ob Dungeon Keeper auch schon dieses System hatte, dass du auch mit der Außenwelt in irgendeiner Form interagierst, indem du quasi deine Mietlinge dann irgendwo rausschickst, um böse Taten zu begehen und den Eiffelturm zu stehlen.
Das weiß ich auch nicht mehr genau, aber es erinnert mich auch wiederum an ein Spiel, weil das ist eigentlich auch ein Klon von Dungeon Keeper, zumindest meiner Meinung nach. Und
Dungeons.
Zwar Dungeons, genau. Weil da hast du auch eine Oberwelt, Überwelt, also halt, wo du aus deinem Lair rauskommst
und dann da oben böse Taten machst.
Ja, genau.
Der Unterschied ist, in Dungeons gibt es diese Außenwelt tatsächlich und du kannst da drauf rumlaufen und die Minions hin und her schicken und Sachen machen lassen. Hier gibt es diese Außenwelt nur im Sinne einer globalen Übersichtskarte.
Okay.
Mit einzelnen POI, Point of Interest, Standorten, wo du interagieren kannst und wo du dann halt Aufträge ausführen lassen kannst. Immer nur einen Auftrag pro Region und jeder Kontinent ist in 5, 6 Unterregionen dann immer aufgeteilt. Immer nur einen Auftrag pro Region und dann sagst du quasi, ich schicke jetzt 3 Arbeiter dorthin, um die Mona Lisa abzumalen und durch das Original zu ersetzen im Louvre und dann das Original bei mir in der Schatzkammer dann zu installieren oder die Unabhängigkeitserklärung zu stehlen und solche Dinge, ne?
Ja.
Typischer Bösewicht-Stuff, ne? Und das wird dann nach und nach immer komplexer, wenn du halt immer komplexere Crime Networks hast, wo du dann halt immer komplexere Aufträge auch ausführen kannst. Ne?
Du meintest zu Anfang, dass du mittlerweile mit dem Spiel recht zufrieden bist. Was
ja,
war denn
also, das große Problem zum Anfang war halt, wie gesagt, erstens Unterschiede in der Steuerung. Du hattest in dem alten, hattest du zumindest in meiner Erinnerung, immer die Möglichkeit, auch deinen Henchmen, also die besseren Lakaien, auch irgendwo mitzuschicken auf solche Aufträge. Das geht hier nicht mehr. Und die Möglichkeit, um gegnerische Agenten, also Spionen oder ein Dieb, der sich reinschleicht und dir dein Gold aus deiner Schatzkammer stehlen möchte, in dem alten Teil konntest du quasi die Dinger als Gruppe selektieren und dann quasi sagen, bringt die um, nehmt sie gefangen oder lenkt sie ab. Das geht jetzt hier nicht mehr. Und die Funktion, Teile deiner Basis als gewisse Gebiete auszuzeichnen, in denen halt dann mit ihnen so verfahren wird, wie du möchtest. Diese Funktion ist verhältnismäßig versteckt. Ich musste die erstmal rauskramen, weil das halt einfach ein bisschen unglücklich versteckt ist. Auch der Teil mit der Forschung ist unglücklich innerhalb der Systeme, eigentlich dem Button, wo du dir denkst, da sind die Systemeinstellungen drin. Dahinter versteckt sich dann der Research-Button auch. Ne? Gut, ich meine, wenn du es erstmal dann lang genug spielst, kennst du die Tastaturkürzel sowieso auswendig und dann ist das gar kein Problem mehr, weil du dann halt sowieso nur R drückst für den Research-Tab und nicht mehr Menü auf, hoch zu Research. Aber am Anfang ist das halt dann irgendwie unnötig versteckt gefühlt. Ne? Das andere ist, es macht trotz Tutorial keine wahnsinnig gute Erklärung, wie deine Lakaien tatsächlich funktionieren, dass du die bei Laune halten musst, du musst denen irgendwo eine Stelle bauen, damit die was zu essen kriegen. Erklärt sich von selbst. Du brauchst Betten und Spinde, damit sie ihre Sachen aufhängen können. Typischer Standard-Bösewicht-Stuff. Und weil du halt ein gönnerhafter und netter Bösewicht bist, baust du ihnen halt auch einen Raum, in dem sie fernsehen können und sich dann erholen können. Aber warum dann trotzdem, nachdem du beispielsweise einen Guard-Post gebaut hast, damit ständig eine Wache irgendwo ansteht und Schmiere steht, wenn tatsächlich so ein Agent reinkommt, warum der Guard-Post dann trotzdem 90% der Zeit unbesetzt ist, obwohl du eigentlich gesagt hast, da muss jetzt immer jemand stehen, ansonsten knalle ich euch alle mit meiner goldenen Luger ab. Warum da trotzdem nicht immer einer steht, findest du dann erst raus, nachdem du lange genug den Männchen halt zuschaust und rausfindest, dass die Wege zum Zurücklaufen, um sich halt etwas zu essen zu holen, beispielsweise zu lang sind, dann sind sie wieder total platt, wenn sie an diesem Posten angekommen sind. Oder der Weg zum Sicherheitsraum ist viel zu lang oder zu kurz. Dann machen sie sich die Mühe, gar nicht erst zu diesem Posten zu gehen, sondern sitzen lieber an dem Tisch und gucken auf die Kamera, ob jemand kommt. Ne? Solche Sachen musst du nach und nach rausfinden. Und da macht halt das Tutorial einen nicht befriedigenden Job, um dir sowas zu erklären. Das ist einerseits cool, weil du halt Sachen lernen musst. Da habe ich gar kein Problem mit. Auf der anderen Seite ist es halt ärgerlich, dass man nach wie vor ich nicht genau weiß, warum verschiedene Agenten problemlos an meiner Laserfalle vorbeikommen können und andere nicht. Und verschiedene schalten die halt einfach sofort aus und andere laufen einfach so rein. Und keine Ahnung, ob das Ding eine Nachladezeit hat, das wird denen irgendwo angezeigt, oder was da der Grund dafür ist. Ne? Verschiedene Dinge sind einfach ein bisschen zu versteckt und das war am Anfang halt teilweise frustrierend, weil dann desertieren sehr viele von deinen Lakaien, weil sie unzufrieden sind in deiner Basis. Und dann musst du sie in Goldstatuen verwandeln mit deiner goldenen Luger. Und du musst quasi erst rausfinden, dass du jede Menge Hängematten kaufen musst, damit sie zufrieden sind. Und dann musst du halt zu Hängematten Henry oder packen sie ihren dicken Arsch hier rein in dem Hängemattenladen, in der Hängemattenstraße, im Hängemattenbezirk. Da musst du dann hin, unbedingt, damit du die ganzen Hängematten kaufst, damit die Leute zufrieden sind, damit Project Arturus voranschreiten kann und du Italien bombardieren kannst, weil nie jemand Frankreich sagt. Okay, wir sind wieder bei Simpsons angelangt. Ist gut.
Okay, ich bin jetzt verwirrt.
Bester Bösewicht, Hank Scorpio.
So, ja.
aber ansonsten, es ist sehr, sehr ähnlich wie Dungeon Keeper. Das heißt, wem dieses Spielprinzip von so Lakaienverwaltung und generell einen Dungeon oder eben in diesem Fall einen Bösewicht-Hort, einen Lair verwalten, wem das gefällt, sehr zu empfehlen, dieses Spiel. Auch weil es halt mit sehr viel Humor immer verbunden ist. Du hast vier verschiedene Bösewichte, die du spielen kannst. Das vielleicht dann auch so ein kleiner Schwachpunkt. Du kannst dir jetzt nicht deinen eigenen Bösewicht erstellen beispielsweise.
Okay. Ne?
Aber die vier haben halt deshalb dann auch selbst wesentlich mehr Charakterpunkte als jetzt einfach nur blind irgendwie ein 0815 Bösewicht zu sein, sondern die haben alle ihre eigenen Vorteile, ihre eigenen Schwächen, haben ihre eigenen Methoden, um die Gegner zu besiegen oder um ihre eigenen Lakaien dann anzuspornen. Sie haben auch alle ihre eigene Superwaffe, mit der sie die Weltherrschaft erringen wollen und damit quasi auch ihre eigene Kampagne, ihre eigene Story. Das heißt, man kann es quasi viermal durchspielen, locker, einfach weil man diese vier verschiedenen Charaktere hat, die alle unterschiedliche Storys haben. Es gibt auch derzeit drei verschiedene Inseln, auf denen man spielen kann. Die haben auch ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und sie haben auch schon angekündigt, dass es vermutlich weitere Inseln und ich rate jetzt einfach mal auch weitere Bösewichte dann geben wird. Ne?
Das wäre schon eine Frage gewesen, auch halt, wenn du jetzt schaust, also das eine ist, der Entwickler ist derselbe Entwickler wie vom ersten Teil?
Ja.
Ja? Okay.
Ich glaube schon.
Es ist Rebellion. Rebellion, ja. Also sind auch die Publisher gleichzeitig, was ja auch schon gewissermaßen bemerkenswert irgendwo ist und trotzdem, dass man sich bei so einem kleinen Projekt dann selbst published. Das heißt, gab es beim ersten Teil auch einen Add-on oder sowas, eine Art?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Das ist jetzt ewig her.
Ja, klar.
Das
ist
jetzt 14 Jahre her, ne? Also, das ist nicht erst seit gestern.
Aber in anderen Worten, also da werden vermutlich noch.
Sie haben schon Add-ons hier angekündigt. Das ist okay. Kein Geheimnis mehr. Sie haben schon davon gesprochen. Es soll auch irgendwie einen Season Pass geben oder so. Das heißt, ich rate einfach jetzt mal, dass es dann mehrere Add-ons geben wird. Ein paar davon vielleicht auch einfach nur kosmetisch. Vielleicht kommen weitere Henchman-Typen dazu, ne? Solche Sachen halt, neue Bau.
Also ich sehe gerade hier, dass es, wie du sagst, ein Season-Pack geben wird und laut Steam hier einmal Kampagnenpaket, ein Lair-Item-Paket, zwei Henchman-Packs und zwei Minion-Packs geben wird.
Ja.
Also
weitere Minions, also weitere Lakaien, das sind dann halt neue Arbeitertypen, die du haben kannst. Ne? Abgesehen von dem normalen Arbeiter hast du quasi drei Unterkategorien, die sich unterschiedlich halt spezialisiert haben. Das eine sind halt Wissenschaftler, die halten den Standort auf Trab, indem sie halt kontrollieren, dass Dinge repariert werden und regen die Forschung an. Auf der anderen Seite hast du die Muskelprotze, die komplementieren den Agenten mit Arschtritt wieder raus, idealerweise, und können halt besonders gut prügeln. Und auf der anderen Seite hast du dann nochmal die Sozialinteraktionscharaktere, Valets, TV-Hosts, Socialites und Spin-Doctors und so, die quasi dafür sorgen, dass die Agenten gar nicht erst reinkommen, sondern die im vorderen Teil deines Bösewicht, deines Bösewicht-Vulkans dieses legale Casino betreiben, in dem dann tatsächlich auch Touristen vorbeischauen mit einem großen Kreuzfahrtschiff, wo du dann halt dafür sorgen musst, dass die genug Entertainment haben. Und die Agenten erscheinen in der Regel auch durch diesen Teil, weil sie halt auf diese Art und Weise dann in geheimer Mission auf deine Insel kommen. Und da brauchst du dann halt diese Sozialleute, um die Jungs dann abzulenken. Ne? Und da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass dann nicht neue Arten von komplett neue Gruppen von Henchmen dann dazukommen, also von Lakaien dazukommen, sondern halt einfach neue Unterkategorien, weil es gibt halt jetzt schon Unterkategorien. Es gibt den Muskelprotz, dann gibt es den Mercenary, den Samurai-Kämpfer und so. Du hast halt so Unterspezialisierungen. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt Henchmen, das sind dann diese anderen kriminellen Bosse, die du anheuerst, um mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Ne? Und da kannst du natürlich, wenn da welche dazukommen, sind das automatisch neue Questlines, die du eben auf dieser Übersichtskarte dann durchführen kannst und durchführen musst, auch um sie zu bekommen, um sie zu überreden, mit dir gemeinsame Sache zu machen. Und das klingt ja dann schon ganz gut. Und neue Basisteile, ganz klar, sind neue Gebäude, ne? Solche Sachen, neue Kampagnen sind dann vermutlich neue Maps und vielleicht sogar auch neue Bösewichte, wenn quasi Max oder Elisa da, wie sie alle heißen, dann vielleicht neue Pläne schmieden, um die Weltherrschaft zu kriegen. Die Weltherrschaft zu kriegen in der Regel läuft einfach nur darauf hinaus, dass du sämtliche Länder einfach ausschaltest.
Okay.
Oder im Fall von dem Bösewicht, den ich jetzt spiele, ist es mit einer gewaltigen Kanone, sie alle in Gold zu verwandeln.
Das klingt
dem Midas, der Midas-Maschine.
Okay. Mhm. Cool, aber würdest du jetzt, weil ja trotzdem ein bisschen Kritik mit dabei war, würdest du das Spiel empfehlen? Oder?
Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt was für Anfänger. Ich würde mir, wenn man jetzt interessiert daran ist, gut, ich spiele es auch auf schwer. Vielleicht ist es auf Medium und leicht vielleicht sogar noch zugänglicher, weil einfach leichter, weil man weniger häufig Besuch von Agenten kriegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es den Leuten auch so gefällt. Vielleicht bin ich halt einfach nur zu doof gewesen, um all diese Sachen dann im Tutorial zu finden. Das ist vielleicht auch tatsächlich dann einfach so der typische Fall von, man geht mit einer anderen Erwartung rein, weil man den Vorgänger gespielt hat. Und dann klickt man sich durch Teile des Tutorials, weil man, ja, schnell, das kenne ich alles, ich weiß doch, wie das geht. Ich weiß doch, hier, ich baue dann so ein Weg lang und ich brauche da diesen Raum, ist ja klar, halt die Klappe. Ne? Und wenn du das halt alles gar nicht kennst, dass das dann vielleicht doch besser erklärt ist, als ich jetzt irgendwie im Kopf habe. Könnte sein. Für Menschen, die generell so diese Persiflage-Humor, die den gern haben, so James-Bond-Humor, aber halt noch überspitzter und dieser 70er, 80er Jahre Agentenhumor, aber noch überspitzter, die halt wirklich darauf stehen. Ich denke, das könnte was für Leute sein. Es ist auch voll vertont. Also die ganzen, in Anführungszeichen, Zwischensequenzen, wenn der Bösewicht dann mit seinen Lakaien spricht und sie auf Missionen schickt und so weiter, das ist alles vertont. Für jeden Bösewicht halt eine eigene Vertonung, was auch sehr toll ist. Also von daher, qualitativ hochwertig ist es auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch gar keine technischen Probleme bei dem Spiel, was auch verhältnismäßig selten ist heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es sehr frustrierend ist. Ich glaube, ich bin einfach, ja, wie gesagt, mit den falschen Erwartungen reingegangen. Inzwischen gefällt es mir sehr, sehr gut. Es ist auch unendliche Spielzeit. Also ich habe jetzt bestimmt schon über 25 Stunden drin, wenn nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich über die Hälfte meiner Kampagne drüber bin schon. Einfach weil es, gut, das ist vielleicht dann auch ein Mini-Kritikpunkt, es gibt halt sehr viele Dinge, wo es halt lange dauert.
Okay.
Einfach weil du dann Geld sammeln musst und das dauert halt, ne? Weil du dann diese in diesen Crime Networks dann Sachen stehlen musst für 150.000 Flocken und dann kommt wieder ein Superagent vorbei, der klaut dir dann wieder was, dann dauert das lange und dann musst du wieder hier irgendwas bauen, das ist dann wieder schweineteuer, ein neues Loch in diesen Berg reinsprengen, kostet Schweinegeld, dann du hast immer regelmäßig mal so Roadblocks, wo das Spiel nicht unbedingt in die Länge gezogen ist, aber wo du halt wirklich längere Zeit quasi zuschaust, während irgendwo eine Zahl hochsteigt und du dann mehr damit beschäftigt bist, lokal zu gucken, ob alles in dem Laden rund läuft und du weniger beschäftigt bist mit, ich muss jetzt die Story weitertreiben, einfach weil du es nicht kannst, weil du erstmal eine halbe Million Dollar zusammenkratzen musst an Gold und die hast du halt noch nicht. Ne?
Kann sein, dass du es erwähnt hattest, aber das heißt, du bist eigentlich während deiner Kampagne immer auf derselben Map drauf. Das heißt,
ja, du wechselst nie den Standort, du bist immer auf dieser Insel.
Okay.
Es gibt nur verschiedene Stockwerke in diesem, in meinem Fall ist es halt ein ausgehöhlter Vulkan. Andere sind halt wieder anders. Ne? Aber du bleibst immer auf dieser Insel und du gehst auch nie von dieser Insel runter. Das Einzige, wo du halt nicht diese Insel siehst, ist, wie gesagt, wenn du diese Weltkarte dann vor dir hast mit diesen einzelnen Sektoren und mit diesen einzelnen Kontinenten, auf denen du dann interagieren kannst. Ne?
Okay. Mir fällt auch gerade auf, dass eigentlich unsere beiden Spiele, würde ich sagen, sehr humorbetont irgendwann sind.
Ja, also Evil Genius ist wahnsinnig humorbetont. Spätestens wenn du einen Agenten mit einem, weil du hast natürlich, wie gesagt, Fallen, die du in diesem Lair aufstellst, spätestens wenn du ihn beim Eingang erstmal in einen großen Eisblock verwandelst mit einer Eiskanone und ihm dann mit einem riesengroßen Ventilator den Gang runterschießt und runterbläst und ihn dann in so einen Flipper-Block rein, damit er nach unten gedotzt wird, auf ein großes Feld, was dann unter ihm freimacht, damit er in ein Haifischbecken fällt. Dann hast du es erreicht. Erstens gibt es ein Achievement dafür, das ist ganz toll, und zweitens ist es halt einfach immer wieder lustig anzusehen, wie dann dieser sehr ulkige, lustig animierte Agent dann da reinstolpert, erstmal sich Riesenmühe gemacht hat, um durch deine doppelte Panzertür zu kommen und dann kommt er da rein, wird sofort zu diesem Eisblock erstarrt und dann geht er auf seine lustige Reise um die Welt, bis er in dem Haifischbecken landet.
Ich muss sagen, es ist ein Spiel, was mir eigentlich gefallen könnte und werde es vielleicht mal auch die Tage oder ein paar Wochen, wenn ich halt die Zeit bekomme, mir anschauen. Es kostet aktuell auch nur 40 Euro, also ja, auch kein Vollpreistitel, so ein bisschen.
Kein moderner Vollpreistitel von 65 Flocken.
Aber kostet halt entsprechend nochmal, wenn du den Game Pass nehmen würdest.
Den habe ich jetzt auch persönlich jetzt gar nicht.
Ja, der würde halt 25 Euro kosten und schau mal gerade hier, was ist jetzt in der Deluxe Edition mit drin?
In der Deluxe Edition sind dann vermutlich Kosmetika drin und vermutlich weitere Loot-Abenteuer.
Also ich sehe es jedenfalls auf den ersten
Blick als Vorbesteller beispielsweise gab es ein Loot-Abenteuer zusätzlich mit einem trojanischen Pferd, wo du das trojanische Pferd stehlen kannst und dann bei dir in der Basis aufstellen kannst und dann später rausfindest, dass dann da regelmäßig Agenten rausschlüpfen aus diesem Scheißding.
Okay. Aber lass uns nochmal zu unserem oder zu meinem zweiten Teil Titelspiel kommen, zum dritten Spiel dieser Folge. Und zwar einem relativ kleinen, ich würde sagen, einer kleinen Indie-Perle. Mit dem Namen Dorfromantik bin da.
Klingt auf den ersten Blick auch, oder auf den ersten Blick auf den ersten Hörer, auch wie ein Manager-Spiel.
Ja, nicht wirklich. Es ist mehr halt, man kann fast sagen, ein Puzzlespiel.
Okay.
Ich würde es halt ein bisschen vergleichen mit einem Brettspiel, und zwar Carcassonne, wenn du das kennst.
Ja.
In dem Sinne, dass du halt Plättchen für Plättchen einer Welt
legst.
Aber jetzt nicht mit dem Gedanken, jetzt kompetitiv gegen andere da die Sachen zu claimen für dich, sondern mehr, du hast halt verschiedene Plättchen, das sind jetzt zum Beispiel einfach nur eine Wiese, das kann halt ein Fluss sein, das kann ein Fluss mit anderen Sachen sein.
Mhm. Also eigentlich hast du und du versuchst es möglichst schön zu machen.
Eher möglichst sinnvoll, weil du hast halt, also einige Plättchen, zum Beispiel, es gibt halt auch Städte, also die Plättchen an sich sind sehr unterschiedlich. Das kann halt sein, dass du ein Plättchen hast mit ein bisschen Wald und zwei Häusern. Du kannst halt ein Plättchen haben mit fünf Häusern drauf. Und diese Elemente sind dann auch entsprechend wichtig, weil du hast halt teilweise ein Plättchen mit fünf Häusern drauf, das halt die Quest sozusagen hat. Verbindet dieses Plättchen mit 20 oder mehr weiteren Häusern.
Okay.
Das heißt, nicht 20 mehr Plättchen, sondern halt wirklich Plättchen mit entsprechend vielen Häusern drauf. Es gibt auch Quests, die sagen, mit genau 20 Häusern. Und da musst du ein bisschen knobeln und versuchen.
Also bei praktisch Tetris.
Irgendwo ja, aber pro erfüllter Quest kriegst du auch wieder neue Plättchen. Das heißt, es ist halt es ist theoretisch ein Endlos-Game, wenn du dich klug genug anlegst und du bekommst halt pro gut platzierten Plättchen, weil du kriegst halt auch Punkte, das ist halt ein Highscore-Spiel irgendwo auch. Wenn du halt ein Plättchen legst und du, dir gelingt es, dass alle umherliegenden Plättchen, die Seite, die daran liegt, entsprechend der
aktiven Quest.
Nee, aber entsprechend des Geländes gleich ist. Das heißt, Wald an Wald, Gras an Gras,
okay.
Häuser an Häuser, Felder, also jetzt Weizenfelder, Lavendelfelder, was auch immer,
yeah.
Felder an Felder und so weiter, aneinander liegt, kriegst du entsprechend mehr Punkte. Das ist auch halt für halt diese, weil du musst halt teilweise auch Achievements erreichen, zum Beispiel mach einen Run, wo du mehr als 10.000 Punkte erreichst, was mir bisher erst einmal gelungen ist, weil dann irgendwann dir die Plättchen ausgehen, weil du es nicht mehr schaffst, mit den Plättchen, die du hast, die entsprechenden Quests zu erfüllen. Weil es dann trotzdem, dann baust du zum Beispiel gerade eine sehr lange Zuglinie, es gibt auch halt Schienen halt, aber dann sagt dir plötzlich das Spiel, ja, leg dieses Plättchen an eine Linie mit 8 Teilen. Das heißt, wenn du jetzt schon eine Linie gemacht hast mit 12 Teilen,
ja, dann
kannst nicht daran liegen, sonst schaltet die Quest. Du kannst es legen, du kriegst halt keinen Malus, aber du kriegst halt keine neuen Plättchen. Das heißt, dann fängst du nur eine neue Linie an. Und dann musst du überlegen teilweise, okay, macht es überhaupt Sinn, jetzt diese Quest zu verfolgen? Oder benutzt du dieses Teil, was du bekommen hast, vielleicht um eine andere Quest zu erfüllen? Und so Sachen. Das heißt, du musst doch sehr strategisch und überlegt daran vorgehen. Du schaltest auch im Laufe des Spiels neue optische Versionen frei. Das heißt, wie gesagt, du hast halt normalerweise Weizenfelder. Wenn du eine gewisse Zeit lang gespielt hast, kriegst du plötzlich dann schaltest du die Lavendelfelder frei. Das heißt, diese die Felder
unterscheiden sich aber nur im Look dann.
Genau, das ist wirklich nur ein Look. Und das ist, also das Spiel, der Name sagt es eigentlich schon, das ist halt ein sehr romantisches Spiel irgendwo, weil du halt, also nicht romantisches Spiel, aber so ein
entspanntes
Spiel, wo du halt wirklich halt dieses, die Optik einfach nur schön ist und es ist sehr befriedigend, das wenn du.
Klingt für mich wie ein Gesellschaftsspiel, das wir jetzt entdeckt hatten. Der Kartograf. Kennst du das?
Kann sein.
Das ist wirklich Tetris, aber halt als Brettspiel praktisch. Ne? Da kriegst du auch Vorgabe, zeichne folgendes Geländestück auf deiner Karte ein. Es muss folgende Form haben und du hast jetzt die Wahl, zeichne entweder ein Dorf oder einen Fluss ein. Ne? Und dann musst du entscheiden, ob du jetzt diesen Fluss oder dieses Dorf dringender brauchst. Basierend darauf, welche Siegpunkte es am Ende der Runde dann jeweils gibt. Und da gibt es dann halt auch Regeln, wie du kriegst einen Punkt für jedes Stadtfeld, das nicht an einem Berg liegt oder so. Ne? Solche Sachen.
Hab's schon gespielt, ja.
Hast du das schon gespielt?
Ja, ich hab's gerade gegoogelt, jetzt wo ich halt dieses Feld sehe. Ja, hab schon mal gespielt.
Also es klingt für mich sehr, sehr ähnlich wie sowas, aber halt nicht identisch, ne, weil unendlich lang theoretisch. Ne?
Ja.
Okay, das ist ja, das klingt aber sehr cool. Das heißt, das ist etwas, was man dann eher so zum, in Anführungszeichen, Abschalten spielen kann.
Ja, wobei es dann trotzdem.
Also du kannst nicht einfach nur blind irgendwie klicken und weil dann ist die Runde vermutlich sehr schnell vorbei, weil du keine Teile mehr hast. Ne?
Genau, also du kannst auch so einen Sandbox-Modus spielen, wo du einfach nur die Teile legst, wie sie dir gefallen, dass du halt optisch schön machst. Den habe ich nie gemacht und nie gespielt, weil das auch, glaube ich, in meinen Augen nicht also Sinn der Sache ist. Aber es gibt es halt auch. Und es kostet auch, glaube ich, nur 9 Euro. Ich sehe es hier gerade nicht, aber es ist jedenfalls so einstelliger Bereich, 9, 8 oder 10 Euro in dem Bereich irgendwo, oder so 9,99.
Okay.
Ist jedenfalls ein Blick wert und wie gesagt, es ist da zum Entspannen irgendwo, aber trotzdem, du bist immer halt so in einer gewissen Art gefordert.
Ja, du musst halt schon überlegen.
Genau, du musst immer ein bisschen alles im Blick haben. Dann kriegst du halt jetzt einen Teil, wo du halt einen Fluss und ein Stück von einer Zuglinie drauf hast. Du hast für beides Quests, was macht jetzt mehr Sinn?
Was macht jetzt mehr Sinn, was gibt mir jetzt direkt mehr Punkte und...
Beziehungsweise auch, wie verbaust du es dir hoffentlich nicht? Mhm. Weil das ist auch etwas, was sehr schnell passiert, dass du dann irgendwie baust und plötzlich merkst du so, ach verdammt, jetzt habe ich das Teil so gelegt, dass mein Wald abgeschlossen ist.
Jetzt führt meine Autobahn ins Nirgendwo.
Sozusagen. Also ist halt ein schönes kleines Spiel, was man halt so nebenbei mal eine Stunde oder anderthalb spielen kann, bis man halt so eine ein, zwei Runs durchgemacht hat. Kann ich halt wirklich empfehlen. Ich muss mal kurz schauen, ob es für andere Plattformen wie jetzt für den PC auch rauskommen ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man es auch auf einer Konsole gut spielen kann mit dem Controller. Ich schau mal kurz hier. Ne, scheinbar nur bisher zumindest für Windows, also für dann Steam und Co. Mhm. Ja. Wolltest du was sagen?
Technisch gesehen ist das ja dann. Also für Windows-PCs, ja. Im Sinne von für PCs halt, ja. Das läuft ja dann theoretisch auch auf Macs und es läuft auch auf Linux-PCs. Ja, ich weiß, ich bin halt pedant, aber das ist eine relevante News in dem Rahmen dann, wenn wir schon bei diesem Thema dann sind. Dieses Projekt von Valve, um immer mehr reine Windows-Titel auch auf Linux spielbar zu machen. Die haben jetzt wieder Tausende an Spielen da rein addiert, die jetzt out of the box kompatibel sind. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal ausprobiert hast, aber dieses Spielen unter anderen Plattformen wie unter Windows wird immer interessanter.
Hab halt keinen Linux irgendwo laufen. Mhm. Und also bisher auch keinen Grund dafür gehabt.
Aber die Zeiten, in denen Leute am Rechner zocken, zwingend ein Windows gebraucht haben, ich glaube, die werden noch ein bisschen anhalten, aber das wird nicht mehr ewig so weitergehen. Einfach weil man dann irgendwann vermutlich genauso gut an anderen Rechnern spielen können wird. Ne? Also von daher dieses, dass es auf Apple-Computern nicht läuft beispielsweise, das gilt heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Allein schon, weil du es ja auch quasi dual-booten kannst und ja. Zwei Systeme gleichzeitig laufen lassen kannst und solche Sachen.
Aber gut, wir haben ja noch eine Reihe an weiteren News. Du bist ja meistens derjenige, der die ganzen News raussucht.
Raussucht, einfach alles rauskotzt auf unser gemeinsames Feld und danach machen wir dann eine kurze Übersicht, um eine Auswahl zu treffen, was man davon tatsächlich noch nehmen kann. Ne? Das für mich Frappanteste jetzt in den letzten Wochen, als wir uns nicht gesehen haben, die Saga um die PlayStation Stores. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
PlayStation Stores?
Also der PlayStation Online Store, wie der auch immer hieß auf der PS3, der wird jetzt eingestampft.
Okay, das heißt, wenn man
auf PS3 ist, kann man... oder wie hieß das Ding, was es danach noch gab? Also es gab ja die PlayStation Portable und danach gab es noch eine, glaube ich.
Vita?
Die Vita, genau. Auf der Vita wird das Ding jetzt auch eingestampft. Das halt ein ziemlich krasser Einschnitt, ne? Wenn du bedenkst, dass es halt immer noch Leute gibt, die diese Konsole dann haben. Vor allen Dingen bedeutet das, du kannst, wenn du jetzt Digital-Only-Titel gekauft hast, irgendwann mal, musst du die jetzt noch runterladen, weil du kannst die dann in irgendwann 2 Monaten, 3 Monaten, wenn die Server dann abschalten, kannst du dir die Dinger nie mehr runterladen. Und folgerichtig kannst du diese Spiele dann nie wieder spielen. Das heißt, wenn ihr jemals irgendwas digital gekauft habt im PlayStation Store, Sony Store, keine Ahnung, wie das Ding hieß, dringend jetzt nochmal nachschauen, alles runterladen auf eure 120 GB Festplatte, die nicht groß genug ist. Das heißt, muss man dann schon erfinderisch werden. Und weil in ein paar Monaten geht das dann gar nicht mehr. Ne? Du kannst es dann nachher, wenn du es hast, kannst du es beliebig lange immer noch spielen. Diesen Online-Zwang in der Form gibt es nicht. Ja. Aber Die Server sind halt dann weg, dann gibt's gar nichts mehr. Ne? Und das ist ein böser Reminder dafür, dass Physical in vielen Sachen halt immer noch King ist. Ne? Ja. Also gerade bei Konsolensachen. Am Rechner ist es jetzt das weniger Dramatik. Ne? Aber an Konsolen ist das halt eine Katastrophe. Und in dem Rahmen wurde dann auch von findigen Leuten irgendwann mal entdeckt, dass deine PlayStation 4 auch irgendwann ein Ablaufdatum hat. Mhm. Das Ding hat eine interne Batterie, die läuft irgendwann aus und die geht halt irgendwann kaputt. Keiner weiß genau wann, aber irgendwann geht die kaputt. Und das Problem ist, diese interne Batterie muss sich mit dem Sony-Server synchronisieren. Wenn die das nicht kann, authentifiziert die Konsole automatisch nicht mehr deine Spiele, dann kann sie gar nicht mehr spielen. Selbst Disk-Versionen gehen dann nicht mehr. Das good job.
Even, oh Gott.
Ja, ich weiß. Da wird dann vermutlich, also das ist ja natürlich ein Problem, dem man sich dann behelfen kann, indem man die Batterie frühzeitig wechselt. Dann wird dann vermutlich eine Reparaturszene darum entstehen an Leuten, die dann findig genug sind, erstens eine richtige Batterie dann reinzufriemeln und zweitens dann eine Batterie reinzufriemeln, ohne dass der Server die Synchronisierung verliert. Das dürfte dann vermutlich ähnlich geil werden wie damals diese ganze Modder-Szene rund um die erste PlayStation, als ja quasi dieser Authentizitätscheck beim Laufwerk ausgetrickst wurde mit allerlei seltsamen Sachen am Chip rumfuhrwerken und die richtige Lötstelle abtrennen und so. Ich kann mich da noch an die wildesten Sachen erinnern. Ne? Also Wahnsinn, was es da von Mods dann gab, die man dann machen konnte, um Raubmod-Kopien dann abzuspielen. Habe ich natürlich nie gemacht, aber nein, habe ich tatsächlich nie gemacht, weil es war mir wesentlich zu komplex und ich habe auch den ganzen Leuten, die mir gesagt haben, hier gibst du mir einen Fünfer, dann mache ich das für dich, den habe ich auch nicht getraut, nachdem ich dann mal nachgesehen habe, was du dafür machen musstest. Also da war quasi, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber diese Chips, da musste dann in der Mitte dieses Chips praktisch eine Lötstelle, die du nicht sehen konntest, die du quasi nur ahnen konntest, wo die Plus-Minus sein könnte, die musstest du mit einer heißen Nadel irgendwie, glaube ich, war es, durchstechen. Und wenn du natürlich das falsche Stück Silizium da erwischt hast, war dann die ganze Konsole flöten. Das heißt, das war so ein, das war natürlich ein Hightech-Job, wo sich sehr viele Leute dann darauf spezialisiert hatten, solche Mod-Jobs. Selbstverständlich dann etwas, was ich mich nicht getraut habe. Das war es mir dann doch nicht wert. Aber ja, ne, also von wegen, kannst du dich erinnern, ganz am Anfang PS4, Xbox One-Szene mit weil dieser Always-Online-Zwang war ja quasi ein maßgeblicher Streitpunkt damals. Mhm. Ne? Und jetzt scheint es so zu sein, dass die Sony-Konsole ausgerechnet, die groß auf den Putz gehauen haben, jetzt scheinbar dann die ist, die dir dann in 5 oder 6 Jahren deine Titel nicht mehr abspielt. Gut, andererseits, keine Ahnung, wenn du jetzt eine PS5 hast, kannst du ja quasi auch alles wieder weiterspielen.
Theoretisch ja.
Aber also, damit verschiebt sich das Problem ja quasi nur. Ne? Es wär halt schade. Es ist irgendwie etwas, was mir aufgefallen ist, ne? weil es eben, wie gesagt, eine ständige Erinnerung daran ist, dass du quasi dich nicht darauf verlassen kannst, etwas rein Digitales auch in 30 Jahren noch spielen zu können.
Ne? Ja, also jetzt einfach mal gesagt, stell dir mal vor, Steam würde irgendwann
den Geist aufgeben, ja.
Bach runtergehen oder irgendwie aus sonst welchen Gründen noch immer verschwinden, dann ist alles
weg. Ja, Gabe Newell stolpert über das Kabel und alles ist weg. könnte sein. Das wäre ganz tragisch für viele Leute, so wie mich, die mehrere tausend Spiele in der Library haben und dann wären die alle weg. Das ist ganz, 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 ganz klar.
Ich wage einen Blick in meine Library.
Tu es besser nicht. Das ist viel zu demoralisierend. Das ist wie Slashplate in World of Warcraft. Das wirst du auch nie wissen. Das ist viel zu schlimm.
Also gut, bei mir ist es noch dreistellig, sagen wir es mal so.
Dann ja, installierte Titel oder total im Besitztitel?
Total im Besitztitel.
Okay, ja gut, bei mir sind allein die installierten Titel schon dreistellig. Das ist ganz schlimm.
Moment, ich muss auch kurz kurz laut husten. Das lassen wir drin. Ich bin jetzt so voll da nachher noch was zu cutten, vermutlich. Lass uns dann noch.
Aber genau, weiter im Text, ja. Weil natürlich Sony nicht nur die einzigen, die irgendwie in Anführungszeichen negativ aufgefallen sind. Wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, glaube ich, über das neue Vampire.
Also wir hatten
eine der ersten Folgen haben wir drüber gesprochen.
Ja, auch weil es halt eines der Spiele ist, wo ich halt wirklich Bock drauf hatte und auch die Demos, die man schon gesehen hatte, eigentlich schon einen guten Eindruck gemacht haben und Lust gemacht haben auf das Ganze.
Ja, und jetzt wird vorerst nichts draus, ne? Ja. Also komplett verschoben. Publisher Paradox hat ja quasi das gesamte Entwicklerteam entlassen, ne? Hochkant rausgeworfen und jetzt soll es einen neuen Entwickler geben. Eine komplette neue Entwicklungsrichtung und neuer Erscheinungstermin gar nicht festgelegt. Ne? Also es ist nicht tot, das Projekt, aber es ist einfach, wie es sich für einen guten Vampir gehört, irgendwo in der Schwebe untot. Und ja, ist schade, weil nachher wird es dann, wenn es rauskommt, wenn es dann irgendwann mal rauskommt, wird es dann vermutlich technisch nicht mehr ganz auf der Höhe sein.
Ja, die Frage ist, wenn sie dann halt das Spiel, wie soll ich sagen, als Basis noch beibehalten, wenn sie es komplett rebooten, was halt sowohl halt Engine angeht, wie auch alles andere,
ja, dann
wird es auch dauern, aber dann wäre es halt dann vermutlich wieder an ja.
Ja. Ja, klar, also wenn du jetzt quasi so einen Flickenteppich draus machst, keine Ahnung, ob das nachher gut wird. Ne?
Nee.
Auch mal schauen. Jeder macht halt irgendwie so ein bisschen seine Suppe und nachher kommt irgendwas Seltsames dabei raus, wenn du zwei, drei Entwickler dran rumvorwerken lässt. Ne?
Aber zwei Gedanken, es war ja, zum einen war es ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat es ein bisschen...
Man hat es ein bisschen kommen sehen.
Ja, ne? Weil man hatte ja die Chef-Story-Writer, glaube ich, ausgetauscht. Die Leute, die halt verantwortlich waren für die Story, was, glaube ich, auch keine so unbekannten Namen waren, die wurden halt auch rausgeworfen. Und dann stellt man sich auch die Frage,
Sie haben die ganzen ursprünglichen Leute, die für diesen Titel verantwortlich waren, haben sie rausgeschmissen und quasi durch komplett studiofremde Leute ersetzt, die eine komplett andere Art Direction, eine komplett andere Story Direction hatten. Das heißt, die ganzen Leute, die eigentlich hinter dieser Vampire-Franchise stehen, irgendwie komplett über den Haufen gefahren. Das allein ist schon mehr als fragwürdig. Ja. Und jetzt über die möglichen Motive hat man sich sehr, sehr lange ausgelassen, ob da jetzt wirklich was dran ist, weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber
ich kann mir denken, weil die ganze, wie heißt nochmal die Franchise an sich, das ganze World of Darkness, ja. Weil ich weiß noch, auf der Gamescom saß ich halt bei der Präsentation neben zwei anderen als Journalisten, die halt die Serie, also das ganze Universum kennen und halt auch die alte Vampires the Masquerade Bloodlines 1, war das denn dann? Oder?
Ja, Vampire the Masquerade Bloodlines, ja.
Ja, halt da große Fans von waren und halt die ganzen Leute, die sitzen jetzt da und weinen einfach nur, weil das war halt wirklich so eine Reihe oder so ein Spiel, auf das man über 15 Jahre oder wie alt ist das alte, das 2003 oder 2004?
Das kam sogar noch, das kleiner Funfact, das kam vor dem zweiten Half-Life raus.
Das hattest du schon mal erzählt, ja.
War das erste Source-Engine-Spiel im eigentlichen Sinn. Das muss 2004 gewesen sein.
Ja, im Dreh rum.
Also plus minus und dementsprechend wartet man schon wirklich lang darauf.
Das werden jetzt 17 Jahre im Endeffekt.
Wären jetzt halt 17 Jahre. Es sollte ja eigentlich letztes Jahr erscheinen, ne? Also quasi eine Pause wieder von 16 Jahren. Und es ist halt wirklich schade, dass nichts draus geworden wird. Ich habe jetzt nicht so eine ungemein enge Verbindung zu diesem Setting, aber es gefällt mir halt. Ne? Als wir letztes Mal drüber gesprochen haben, hatte ich ja auch schon erzählt, dass wir rollenspieltechnisch da unterwegs sind und mittlerweile habe ich es ein bisschen lieb gewonnen. Ich find's cool. Und dementsprechend schade, dass man das jetzt nicht neu erkunden kann. Ne? Aber wer weiß, vielleicht wird ja dann doch noch mal was draus.
Ja. Naja, also es ist einfach schade, weil ich hatte auch sehr viel, sehr Bock drauf auf halt ein Vampir-Rollenspiel, weil hatte glaube, vor 3 Jahren kam Vampire raus. Also, das,
also Vampir. Das mit dem Y im Titel.
Ja, ja. Was ich immer, da muss ich immer noch die letzte Mission, glaube ich, spielen. Was mir aber sehr gut gefallen hat, weil das auch mal ein Spiel war, was nicht perfekt war, aber weitem nicht, aber konsequent war in diesem, du hast eine Welt und deine Entscheidungen haben eine Auswirkung auf diese Welt. Vielleicht nicht unbedingt auf das Ende, ich muss halt auch spielen, aber zumindest die Welt verändert sich gravierend auf Basis deiner Entscheidungen, was eigentlich eine Mechanik ist, die mir sehr gut gefällt in Spielen. Also speziell in Rollenspielen oder zumindest als Spiel mit Rollenspielansatz. Ich schaue noch ganz kurz hier auf unsere Liste. Ja, wir hatten auch ein bisschen älter vielleicht die News, aber bei ZeniMax, die Übernahme durch Microsoft, da wurde jetzt auch bekannt, dass, ja, zu wie du schon gemeint hast, hier eine
große Überraschung.
Große, ne? Überraschung. Es wird dann doch einige Exklusivtitel geben, weil warum sollte Microsoft da Geld reinbuttern, wenn man im Endeffekt dann doch nicht das Exklusivtitelrecht da hat?
Ja. Ich denke nur, ich bleibe aber bei der Meinung, dass die etablierten Serien, dass die weiterhin Multiplattform sind oder zumindest auf absehbare Zeit Multiplattform sind.
Ja.
Ne? Aber dass halt dann neue Franchises dazukommen, die dann rein nur für Microsoft dann hergestellt werden.
Da habe ich noch eine kleine Anekdote, denn vor ein paar Wochen, 3 oder 4 Wochen oder so, wurden halt auch eine ganze Reihe an Cinemax bzw. Bethesda-Spiele beim Game Pass freigeschaltet, unter anderem Dishonored 2.
Ja, also quasi zur Übernahme, pünktlich.
Ne? Ja, also als halt alles in trockenen Tüchern war, dann kann das raus. Und die sollten offiziell eigentlich auch rauskommen für Konsole und PC.
Aber
da wollte ich halt das Spiel auch runterladen.
Aber?
Da gab es Probleme.
Nein.
Ich konnte es nicht.
Okay.
Lustigerweise habe ich dann mit dem Microsoft Kundenservice geschrieben.
Mit dem die wussten nach wie vor nicht, dass es das Großherzogtum gibt.
Nee, das Problem war, oder das Ding ist halt, ich habe bisher immer gute Erfahrungen gemacht mit dem Microsoft Kundenservice, also mit diesem Chat-Gedöns.
Ja.
Der gute Kollege, der hat mir dann auch, nachdem ich rausgefunden habe oder gemerkt habe, dass der ein Sprachübersetzungsprogramm benutzt von Englisch auf Deutsch, meinte ich so, ey, wir können auch Englisch schreiben. Dann haben wir es auf Englisch gemacht und er hat mir dann viele verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie man das fixen könnte, weil er meinte auch irgendwie das bei Nachfrage, also ich kriege es nicht ganz zusammen, aber es war irgendwie sowas, ja, eigentlich müssten die Spiele verfügbar sein, aber selbst bei ihnen im Team, irgendwie bei der Freischaltung, sei das dann, sehen die gerade, dass diese Spiele gerade im Game Pass nicht freigeschaltet sind für den PC. Irgendwie okay. So ein Zeug, weil du kannst. Ich habe halt beim Rumklicken gemerkt, okay, im Store steht das eigentlich da, als würde es verfügbar sein.
Ja.
Müsste auch verfügbar sein, aber es ist nicht verfügbar. Kompletter Wirrwarr. Hab dann angefangen, seine Ratschläge bzw. seine Anweisungen halt umzusetzen. Als ich dann blöderweise auf eine meiner G-Tasten auf meinen Logitech gekommen bin und dann die Seite aktualisiert habe, worauf ich nicht mehr im Chat drin war und nicht mehr reinkommen konnte, weil dieser Chat, zumindest hier in Europa, nur bis 6 Uhr abends verfügbar ist, obwohl der für andere Regionen vermutlich immer noch da am PC rumsaß. Und ich trotz seiner E-Mail mit dem Link zur Einladung zum Chat nicht reinkommen konnte, weil dann nur da stand so, nee, ist nur bis 6 Uhr abends geöffnet und ich dann nicht mehr das umsetzen konnte. Das Lustige ist aber, da gehe ich halt rein in den Game Pass, bam, die Spiele funktionieren. Jetzt habe ich keine Ahnung, weil ich habe eigentlich im Endeffekt an meinem PC nichts geändert, weil ich, bevor das machen konnte, eigentlich Reload der Seite halt war, aber irgendwie ging es dann doch plötzlich und kann.
Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, nachdem du mit dem Support gesprochen hast, ging es plötzlich.
Ja, aber wohl anscheinend war das weltweit nicht so freigeschaltet anfangs, wie es sein sollte. Mhm. Was halt seltsam ist und jedenfalls. Jetzt kann man die Sachen spielen. Hab doch keine Zeit gefunden.
Genau, das wäre jetzt nämlich auch abschließend meine Frage gewesen. Das Problem ist inzwischen gelöst und man hat dann trotzdem Zugriff drauf. Das ist ja immerhin etwas.
Genau.
Du kannst, small indie company, please understand, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass so etwas von Anfang an immer wieder, immer hundertprozentig funktioniert. Das sind ja alles.
Nee, das ist klar, aber das war, glaube ich,
nur milliardenschwere Konzerne, die, du kannst doch nicht von milliardenschweren Konzernen erwarten, dass sie tatsächlich ihre Serverinfrastruktur waren. Ja? Ich meine, hast du mitgekriegt, Facebook jetzt mehrere Millionen, Milliarden, aber Zillionen Konten geleakt?
Nee.
Doch.
Wann?
Gestern, vorgestern.
Ich sollte vielleicht auch mein Passwort ändern. Nee, aber
Passwörter sind es nicht, aber Telefonnummern und Mails und so, solche geilen Sachen.
Unwichtige Sachen.
Deshalb kriege ich jetzt seit 3 Tagen plötzlich ungefragt irgendwelche Anrufe von weiß der Geier wo.
Hatte vor 2 Wochen oder so, habe ich dann plötzlich immer wieder Anrufe bekommen aus Hongkong. Hm?
Ja, das kommt von daher. Oh. Vermutlich. Vermutlich.
Sehr gut.
Weil vor 2-3 Tagen ist es ihnen erstmal aufgefallen. Das heißt ja nicht, dass es nicht schon seit 4 Monaten
ist,
im Netz rumeiert.
Aber jetzt auch zu den Bethesda-Sachen, das war halt, ich habe halt das versucht, irgendwie 3 Tage, nachdem es eigentlich offiziell war, also nachdem es eigentlich laufen sollte und keine Ahnung, jedenfalls, vielleicht lag es daran, dass ich halt in Luxemburg sitze und da hat Luxemburg der Haken nicht gemacht wurde oder was auch immer.
Zum Beispiel, ja.
Weil hatte eigentlich auch versucht mit...
Uns gibt es ja gar nicht.
Ja, also aber, von daher. Aber hat es auch versucht, wie üblich halt mit VPN dann zu schauen, ob es dann funktionieren könnte, ob es daran liegt, aber jedenfalls, es klappt. Jedenfalls, und das Ding ist halt allgemein, die Game Pass App ist immer noch ein bisschen, also das Programm auf dem PC ist ja glaube ich immer noch offiziell eine Beta, aber allgemein.
Haben die dafür ein eigenes Programm? Ich dachte, das wäre quasi einfach etwas, was du genießen kannst, indem du in diesen Microsoft Store reingehst mit einem verknüpften Account. Tatsächlich.
Also das ist eigentlich die Xbox-App.
Ja, okay, Xbox-Programm. Also das Xbox-Programm halt. Ja, okay, gut.
Denke ich mal, also ist es im Endeffekt offiziell, ja, Xbox. Ja. Und da hast halt den Game Pass so als dickes Ding hier.
Ja,
und
du hast da also eine Unterkategorie im Store, okay.
Aber kein ist halt,
eigenes Programm.
Ja. Nein, ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was vorher auf der Xbox-Programm lief.
Auf diesem Programm lief quasi Game Recording und Social-Zeug. Das ist ja quasi dieses, das Weiterdenken von diesem ehemaligen Games for Windows Live.
Aber jedenfalls was hier
Game Pass. Was Menschen überhaupt nicht mochten und sie sich dann trotzdem irgendwie weiter dran festgekrallt haben.
Aber mal kurz noch hier das noch zu ergänzen hier, also was alles an diesen, also alles an Spielen von Bethesda jetzt im Game Pass mit drin ist, alles was
einfach
Doom
alles.
Ja, Doom, Rage, Evil Within, Dishonored, Fallout, ich glaube sogar das neue Fallout ist mit drin, ja, Fallout 76, von Elder Scrolls halt Morrowind, Oblivion,
Doom 64.
Nein, aber das habe ich glaube ich auf dem, in einem Bundle mal erwischt. Und jetzt, ich glaube, wenn man Doom Eternal kauft, hat man das mit dabei? Ich habe es jedenfalls auf Steam. Aber ja, jedenfalls klare Empfehlung, da mal reinzuschauen. Also ich bin allgemein immer noch sehr angetan von Game Pass, auch wenn ich halt erschlagen werde irgendwo, beziehungsweise.
Was kostet das noch gleich im Monat?
Also der Ultimate Game Pass ist, glaube ich, bei 12 Euro im Monat. Und jetzt kam noch irgendwie ein Spiel raus vor kurzem. Ja, im Endeffekt, wenn man überlegt. Du kriegst halt so viel im Endeffekt.
Das sind 2 Vollpreistitel im Jahr, ne? Also.
Beziehungsweise du sparst sogar noch, wenn du halt den Game Pass hast und du willst ein Spiel kaufen, was jetzt nicht hier drin ist, kriegst noch Prozente drauf, beziehungsweise hast ja noch mit EA Play noch einige EA-Titel mit drin. Also dass das Portfolio wächst und wächst und wächst. Und irgendwann wird der Preis wieder wachsen, das ist klar. Aber ja, das ist schon
cooles Modell.
Sehr interessant für, ich glaube, für viele, speziell wenn man Xbox und PC hat, da kommen alle Stärken zum Vorschein.
Du meintest vorhin, wir haben sogar noch ein paar Kommentare gekriegt.
Und zwar
von den üblichen Verdächtigen.
Genau, Erik hatte noch so eine
Diskussion. Oder besser gesagt, dem üblichen Verdächtigen.
Erik hatte noch zu unserer Diskussion vom letzten Mal, dass wir der Meinung sind, dass es eine wie auch immer bezeichnete, geartete neue Version der Switch kommen wird und dass das ja im Sinne von der Historie von Nintendo gar nicht mal so ungewöhnlich wäre, da hatten wir uns auf die Handhelds bezogen. Schließlich ist die Switch mittlerweile ein Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole. Da hat er uns ein bisschen widersprochen, weil er halt der Ansicht ist, dass wenn man jetzt auf die stationären Konsolen blickt und für ihn ist die Switch klar eine stationäre Konsole, wie gesagt, in unseren Augen eher halt Hybrid und dementsprechend nicht dieser Logik unterworfen, gab es seiner Auffassung nach nie eine upgradete oder upgradete Version einer Konsole, was du ja meintest, was in der Form nicht so ganz stimmt.
Ja, also er hat schon recht, wenn er sagt, es gab nie eine ein GameCube Plus beispielsweise, ne? Ein GameCube mit mehr Leistung, sondern es gab einfach immer dann nur diese Version, halt in vielleicht möglichen Hardware Revisions, aber kein eigentliches Upgrade. Aber wenn du es genau nimmst, es gab diese Zusatzpakete für den N64, dieses Zusatz, was du quasi mit Donkey Kong 64 musstest du das einlegen. Ansonsten hat das Spiel gar nicht erst gestartet, weil du mehr Arbeitsspeicher de facto eingelegt hast damit. Da, wo du den Rumble Pack einlegst. Für verhältnismäßig mehr Leistung dann quasi so ein Zusatzpaket einzulegen. Für die SNES gab es famously diese geplante Erweiterung mit CD-Laufwerk von nicht nur einem Hersteller, sogar von zweien.
Das waren Sony und Philips?
Sony und Philips. Beide sind ja schlussendlich dann ins Wasser gefallen, insofern, als dass es kein Nintendo-Upgrade dafür gab. Aber Nintendo hatte sich das quasi bei Sega abgeschaut. Sega hatte ja auch für das Master Drive oder Mega Drive-System oder Genesis-System gab es dieses CD-Add-on. Erst nachdem das halt absolut gefloppt ist, hat Nintendo dann Rückzieher gemacht. Die waren aber ziemlich weit in der Entwicklung, sowohl bei Sony wie auch bei Philips. Rausgekommen ist in beiden Fällen dann tatsächlich, nachdem Nintendo diesen Rückzieher gemacht hat, ist in beiden Fällen trotzdem eine Konsole bei rausgekommen. Es gibt diese absolut schräge Philips CDI-Konsole, auf der es sogar drei lizenzierte Nintendo-Titel gibt. Es gibt einen Mario-Titel und zwei Zelda-Titel da drauf, die natürlich grottenschlecht sind. Also man hat absolut nichts verpasst. Aus dem Sony-Laufwerk ist schlussendlich die erste PlayStation geworden. Ne?
Man kann ja so sagen, dass dann Nintendo sozusagen den eigenen größten Konkurrenten erschaffen hat.
Sich damit einen neuen Konkurrenten geschaffen hat, auf jeden Fall, ja. Ja, es gibt jetzt nicht eine neue SNES 2.0 mit ein bisschen mehr Leistung, aber es gab halt immer Pläne, um den Dingern mehr Leistung zu verschaffen, um quasi diese neuen Technologien, die dann zwischen den Konsolengenerationen immer mal wieder aufkamen, um die dann aufzugreifen. Außerdem sind halt auch einfach die Technologiesprünge von damals, von einer Konsolengeneration zur nächsten, waren teilweise so groß, dass du diesen Zwischenschritt nicht machen konntest.
Ja. Ne?
Während jetzt ist es halt durchaus möglich, einfach innerhalb einer Produktpflegegeneration diese neue Version dann zu schaffen, wo du einfach sagst, wir machen jetzt eine neue Version, die ist rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Spielen. Das waren ja die neuen Konsolen damals auch nicht, ne? Sondern es ist rückwärtskompatibel mit allen Switch-Titeln und hat halt einfach nur eine höhere Auflösung auf dem Bildschirm beispielsweise. Ne? Und es gibt dann keine Spiele, die auf der alten nicht laufen, sondern die laufen nur besser auf der neuen. Ich sehe persönlich keinen Grund, warum Nintendo das nicht machen könnte. Jetzt, ob sie es machen wollen, ist eine ganz andere Frage, ist ganz klar. Aber warum sie es nicht können, einfach nur, weil sie es bislang noch nicht in genau dieser Form gemacht haben, weiß ich nicht. Und selbst dann, es gibt ja schon eine andere Switch.
Ne? Genau, die Switch Lite halt. Das ist ja eine zwar jetzt nicht verbesserte, sondern halt eher eine leicht reduzierte Version der Switch. Die ist ja, hat ja keine Dockingstation, ist ein reiner Handheld im Endeffekt. Mhm. Und hat, glaube ich, auch zum Teil leicht reduzierte Leistungsdaten, kann das sein?
Die Auflösung ist eine andere und dementsprechend ist sie weniger potent, ja.
Ja.
Weil sie dieses Full HD nicht können muss, beispielsweise.
Genau, und es gibt ja immer wieder Meldungen von auch Insidern, wo halt gesagt wird, da kommt eine Pro und hier und da. Und wie gesagt, ich berufe mich immer wieder auf die ganze Handheld-Handhabung von Nintendo, dass da immer wieder neue Version oder halt angepasste Version von den Handhelds rauskam. Ja. Und das halt, weil es jetzt ein Hybrid ist, dass da wohl was kommen wird.
Dass dann vermutlich ähnlich gehandhabt wird. Außerdem, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, das muss ja nicht automatisch bedeuten, dass du auch neue Controller brauchst, sondern meiner Meinung nach machen sie es einfach so, dass das Gehäuse an sich vielleicht minimal breiter wird, aber auch einfach der Bildschirm mehr Fläche davon einnimmt und du nachher vermutlich die gleiche Dockingstation benutzen kannst, sicher die gleichen Controller benutzen kannst, sogar zum Anstecken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für die bei der Umsetzung eine gewaltige Mammutaufgabe wäre, ne?
Vor allem, weil sie eigentlich, man profitiert dann von der Arbeit, die schon geleistet wurde, von den ganzen Sachen, die verfügbar sind.
Genau.
Die Switch ist ja eigentlich auch sehr beliebt, sehr gut angenommen worden von dem Konzept her und allem drum und dran. Es macht ja keinen Sinn, da irgendwie dann neue Version rauszubringen, beziehungsweise eine neue Konsole rauszubringen.
Eine ganz neue Konsole, die wieder komplett anders ist.
Also man baut vermutlich ein bisschen darauf auf, wird halt teilweise die Leistung steigern, auch um halt die ganzen Titel von Drittherstellern, also von ganzen Publishern, die halt Multiplattform-Titel sind, auch da entsprechend drauf laufen lassen zu können. Klar, man hat es geschafft, Witcher 3 drauf laufen zu lassen. Man kann Doom.
Aber zu welchem Preis?
Ja. Genau. Also da kann man.
Doom sieht erstaunlich gut aus. Aber
Doom ist allgemein ein Spiel, was super optimiert ist auf allen Plattformen, wo es läuft. Das ist halt wirklich so, da sind die Ausnahmen oder einfach das Spiel, wo man einfach nur draufschaut und denkt so, mein Gott, das läuft ja auf diesem PC hier so gut, wie kann das sein? Und ähnliches gilt halt für die Switch. Noch ein anderer Kommentar von Erik, auch noch ergänzend zu etwas, was er gemeint hatte und wir dann wiederum drauf eingegangen sind. Wegen den Pokémon-Spielen, er meint halt, dass die Spiele damals, als wir halt jung waren, genauso simpel waren, uns die halt nur so schwer vorgekommen sind, weil wir halt jung waren. Da würde ich halt in dem Punkt halt dann wiederum widersprechen, weil ich glaube, ich habe mich damals wirklich darauf bezogen, dass halt mit Pokémon Let's Go die Reihe halt dann in dem Punkt sehr vereinfacht wurde, wo ich einfach denke, so warum, weil das ja die Spiele sind im Grunde relativ simpel, zum Teil halt grindlastig, was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass es komplex ist, sondern einfach nur halt, ja, du grindest. Eigentlich gibt es halt da, du kannst halt zu diesen Spielen halt ein Deep Knowledge haben, wenn du genau weißt, wie halt die Entwicklungen sich wie verändern mit den ganzen Stats und hier und da und bla bla bla.
Welche Attacken gegen welchen Typ gut sind.
Ja, das ist schon mehr Grundwissen fast, aber da ist halt wirklich nur mal so.
Keine Ahnung, für mich ist das schon.
Ja, ja.
Insiderwissen.
Aber das ist einfach nur.
Für mich der frappanteste Unterschied ist, in dem alten Teil hat immer nur ein Monsterchen Erfahrungspunkte gekriegt, außer du hast sie zwischendurch umgewechselt.
Ja.
Jetzt kriegen halt alle, selbst wenn sie nicht am Kampf teilnehmen.
Genau, das halt sozusagen, ich glaube zumindest bei allen Teilen, die rauskam, durch EP-Teiler werden halt alle, kriegen halt alle halt entsprechend Erfahrung. Was halt das Spiel halt erleichtert, weil es halt weniger grindlastig wird. Du musst halt nicht immer wieder die Pokémon wechseln, beziehungsweise dann die Ordnung wechseln und alles. Aber was mir halt allgemein bei diesen Spielen halt so ein bisschen, für mich ein bisschen schade ist, ist halt, dass das alte Feeling wegen der Grafik halt verloren gegangen ist. Ist halt eine Geschmackssache.
Das ist wirklich Geschmackssache.
Aber ich würde mal wünschen, wie ich schon letzte Folge gemeint hatte, dass man ein Pokémon macht, halt wie man es mit den Link Awakening gemacht hatte. Top-down, Oldschool, aber so mit einer modernen, mit modernen Anstrich. Ist halt sehr, sehr schön gemacht, sehr plastisch und alles. Und aber gut, das ist halt, das haben wir, glaube ich, jetzt breit und viel und genug und in aller Ausführlichkeit besprochen. Ist halt immer eine Geschmackssache.
Ich warte schon auf den dritten Kommentar dann für die nächste
genau,
Folge.
Genau, das ist eine.
Das geht jetzt unendlich lang hin und her.
Vielleicht müssen wir Erik einfach mal einladen und dann hier so eine Special-Folge machen. Wir streiten hier mit Erik über.
Die Pokémon-Sonderfolge.
Genau. Wobei ich glaube, dass er nicht viel mehr Erfahrung hat mit den Spielen als ich. Also, das wird halt so zwei Halbwissende reden über ein Thema. Das könnte wenig unterhaltsam werden.
Zwei Blinde reden über Farbe.
Genau. Jetzt haben wir noch ein paar Themen aufgeschrieben, die du hier
stehen hast. Ich hatte noch diese 40K-Titel, aber keine Ahnung, das sprengt vielleicht den Rahmen.
Nee, also was ich vielleicht noch kurz darauf eingehen wollen würde, weil du das meintest, es kam ja neues Life is Strange raus. beziehungsweise ja, angekündigt. Richtig,
genau, ja. Erklär mal, warum ist das so besonders? Weil die Leute flippen irgendwie total da drauf und ich weiß jetzt nicht so richtig.
Ich kann halt nur für den ersten Teil sprechen, in dem Sinne, dass halt der erste Teil mir wirklich sehr gut gefallen hat. Das Spiel hat mich halt, wie soll ich sagen, da gibt es einen Spruch dafür, überrascht, in dem Sinne, dass ich halt keine Erwartungen hatte. Ich hatte keine Ahnung, was das Spiel ist. Wusste nur, ich hatte das irgendwann mal bekommen in einem Package oder in einem Humble Bundle oder sowas und wusste nur, Life is Strange, habe ich gehört, ist gut. Ist angemacht und zumindest der erste Teil funktioniert in dem Sinne halt sehr gut, weil es eine schön erzählte emotionale Handlung hat, die teilweise etwas drüber ist, kann man halt das noch so ein bisschen, ist halt ein bisschen dieses amerikanische Kitsch mit drin, obwohl es von Franzosen entwickelt wurde, aber die haben sich sehr stark orientiert in diesem amerikanischen Highschool-Kitsch irgendwo. Ein paar Drehungen drin hat, die man so nicht kommen sieht, auch einen unglaublich guten Soundtrack hat und einfach dieses Feeling. Das ist halt ein Spiel, ich muss echt sagen, ich hatte an zwei Stellen Tränen in den Augen, weil es einfach mich dann so gepackt hat und überrascht hat und mitgenommen hat und mit halt sowohl halt der Dramatik im Spiel, also auch mit der Musik, die richtigen Knöpfe gedrückt hat.
Okay.
Das haben aber die anderen Teile, also bevor das Storm, was ein Prequel ist, von einem anderen Studio weniger geschafft. Vermutlich aber, weil bei mir die Erwartungen entsprechend ganz anders waren.
Ja.
Aber da hat man zumindest noch die einige der Charaktere aus dem ersten Teil wieder getroffen. Und dann bei Life is Strange 2 hat man dann wiederum ganz neue Charaktere gehabt. Da habe ich auch bisher nur eine Folge, also das ist immer in Folgen rausgekommen.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch so episodenmäßig.
Genau.
Ne?
Da hatte ich, glaube ich, schon die ersten zwei Episoden gespielt, werde es irgendwann mal nachholen. Aber das Ding ist halt, du hast halt immer so eine Funktion mit drin. Im ersten Teil war es die Funktion, dass halt Max, die Hauptcharakterin, die Protagonistin, die Zeit in einem gewissen Rahmen zurückdrehen konnte, was halt für Räte genutzt wurde, okay, für Dialoge genutzt wurde und halt dann auch für die ganze Story halt relevant war. Mhm. Bei Before the Storm kann ich es gar nicht mal mehr sagen, das ist bei mir irgendwie, ich glaube, da gab es keine speziellen Fähigkeiten, sondern war einfach nur, okay, also auch da gab es irgendwie so ein Dialogsystem.
Weil das erinnert mich jetzt alles, oder das hört sich dann einfach direkt mal nach diesen Walking Dead Point-and-Clicks an. Die haben ja auch wahnsinnig stark gestartet. Ich weiß nicht, ob du da den ersten Teil gespielt hast.
Doch, da habe ich den ersten Teil
gespielt. Also mit diesen sehr lebendigen Charakteren, mit denen man sich dann auch wirklich identifizieren kann. Und da war die zweite Season ja auch schon wesentlich schwächer.
Ich glaube, die hat sich wieder gefangen irgendwann, habe ich mal gehört. Aber
ich habe die ganz durchgespielt. Ich fand die nicht so gut wie diesen ersten Teil.
Okay.
Und jetzt der dritte, den habe ich gar nicht erst mitgekriegt, einfach weil mich der zweite nicht mehr ganz so mitgenommen hatte.
Ich glaube, die wurde nachher besser, die Seasons. Also beim
Ach so, du meinst, die dritte ist besser.
Ja, habe ich schon gehört. Ja, aber
könnte sein. Ne? Also es ist halt einfach, also es erinnert mich so ein bisschen daran. Ne?
Es ist ja dieselbe Herangehensweise. Du hast halt ein Spiel, was halt weniger jetzt durch Gameplay glänzt und dann mehr durch...
Okay, ist es auch ein Point-and-Click, oder?
Ja, eigentlich schon. Also es ist halt ein abstrahiertes Point-and-Click in gewissen Art und Weise. Man hat schon Punkte, die, ja, doch, es ist eigentlich ein Point-and-Click, aber was halt
oder ein Go-Over and Shuffle und Interact, also nicht Point-and-Click, aber
ja,
okay.
Also es ist, du hast schon immer wieder diese Gegenstände, mit denen du interagieren musst. Mhm. Es lebt vor allem durch die Dialoge, durch die kleinen Rätsel mit diesen Fähigkeiten und
das heißt,
diesen
Charakteren. Das ist eigentlich ein interaktiver Film.
Genau, darauf wollte ich hinaus, dass es eigentlich kein klassisches Spiel mehr in dem Sinne ist, obwohl es immer noch Spielelemente mit drin hat. Wie gesagt, dieses Zeit-Zurückdrehen beim ersten Teil war schon verbunden mit einigen Rätseln. Das heißt, dass du zurückgehen konntest, weil du jetzt eine Information mehr hast und einen Dialog anders halt beantworten kannst, weil du das weißt oder halt über diese Sachen Manipulation von Gegenständen oder von Räumen halt machen kannst.
Aber es ist jetzt kein Heavy Investment Game, sondern mehr etwas, was man halt dann wirklich spielt und sich die Story reinzieht. Und man muss sich vermutlich einfach, man muss auch was mit diesen Charakteren anfangen können.
Ne? Genau.
Also wenn man die einfach irgendwie sofort abstoßend findet oder einfach,
Ich würde halt sagen, es ist halt so ein bisschen so wie ein Heavy Rain, eben ein bisschen light und nicht so ganz konsequent.
Das hilft mir entsprechend weiter.
Weil Heavy Rain war ja wirklich so, je nachdem, was du gemacht hast, ist dein Charakter gestorben.
Ja.
Das gibt es in diesem Sinn jetzt nicht so. Also du hast halt Entscheidungen, die schon teilweise...
Instant-Death-Szenarien.
Also du hast halt, wie soll ich sagen, es ist immer halt dieses, je nachdem, wie du halt interagierst, kann es halt sein, dass Storylines von Charakteren weitergehen, wenn du sie halt vielleicht irgendwie abgeschreckt hast oder halt irgendwie mit denen nicht interagiert hast an einem gewissen Punkt, tauchen sie woanders nicht mehr auf. So Sachen sind halt mit drin, aber es ist jetzt nicht so konsequent und so radikal wie in Heavy Rain oder wie andere, wie in Detroit Become Human. Dennoch ist es halt in dem Sinne halt ein Spiel, was sehr stark auf Dialog, man bewegt sich in den Welten rum, interagiert mit Gegenständen und nutzt halt die eine andere Fähigkeit.
Okay.
Aber also die Reihe hat in meinen Augen abgenommen. Der neue Teil sieht in dem Sinne halt interessant aus, weil da glaube ich das Interessante ist, dass die Hauptcharakterin über Farben die Emotionen von Charakteren sieht und entsprechend darauf, dass er nutzen kann, die Informationen.
Okay.
Glaube ich irgendwie sowas.
Also es sind jetzt wieder komplett neue Charaktere.
Genau.
Es ist halt kein bekannter.
Ich glaube, die spielen alle in derselben Welt. Okay. Das heißt, es wurde immer gesagt, ich habe halt den, wie gesagt, zweiten Teil nicht gespielt bisher, außer jetzt die erste Episode. Es wurde immer gesagt, dass es irgendwann mal wieder
einen Crossover gibt.
Crossover gibt. Man sieht auch, glaube ich, in der ersten Folge, wenn man im Auto irgendwo mal kurz stehen bleibt, sieht man Arcadia Bay. Arcadia Bay ist der Schauplatz des ersten Teils und des Prequels. Das heißt, man bewegt sich zumindest im zweiten Teil auch in derselben Welt. Aber ob man Charaktere wieder trifft, keine Ahnung, das wisst ihr vielleicht draußen, die es gespielt habt, aber ja. Also es ist einfach, man muss.
Ja, aber dann verstehe ich, warum da so ein entsprechender Hype ist, weil das ist natürlich ein Spielgenre, was sicher seine Anhänger hat. Ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann, wie gesagt, dich mit diesen Charakteren auch identifizieren kannst, wenn du die halt magst und entsprechend, wenn du die nicht magst, natürlich auch volles Verständnis, warum du die Serie dann nicht gut findest. Ne? Weil sowas lebt und stirbt natürlich davon, wenn du mit den Charakteren gar nichts anfangen kannst. Ne? Ganz klar.
Definitiv. Also es, so wie gesagt, es gibt nicht viele Spiele, die bei mir so viel Emotion ausgelöst haben wie dieses Spiel. Es hat es geschafft, aber das zu reproduzieren in einem neuen Teil ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Aber die Serie zehrt halt von dem Ruf des ersten Teils und ich werde Teil 2 irgendwann nochmal durchspielen, auch wenn da halt, wie du schon meintest, da sind mir die Charaktere jetzt ja auch nicht so sympathisch und nicht so, hat es nicht so gefunkt. Und jetzt beim neuen Teil, mal schauen, keine Ahnung, ist ja, glaube ich, noch nicht draußen. Ich schau mal ganz kurz, ob ich viel rausfinde. Life is Strange 3, müsste der, glaube ich, dann heißen.
Ja, ja. Ist. Und das wurde jetzt irgendwie im Rahmen von einer Square Enix, ist ja dann der Publisher, glaube ich, ne? Die haben das da im Rahmen einer Präsentation vorgestellt und dementsprechend musste ich mich dann immer wieder mal fragen, warum das jetzt so gehypt ist, einfach weil ich keinen der anderen Teile jemals gespielt habe und das halt einfach total an mir vorbeiging.
Also der Teil heißt Life is Strange True Colors, wie gesagt, bezieht sich wohl auf diese Farben. Auf
diese Farbenmuster, ja.
Genau, und es soll rauskommen, wenn sich nichts mehr ändert, am 10. September diesen Jahres. Und da fällt mir noch kurz ein, wollte ich noch fragen, weil das Spiel jetzt am 1. April rauskam, ich noch keine Zeit hatte reinzuschauen, obwohl es für die Konsole zumindest im Game Pass mit drin ist, Outriders. Hast du schon was davon gehört?
Nein.
Okay, wenn bist alles. Bist
du sicher, dass es am 1. April rauskam?
Ja.
Kein April-Scherz?
Nein.
Okay.
Also.
Ja, du hast keine Ahnung.
Ich glaube nicht.
Nee, aber auch sonst, unabhängig von April-Scherzen oder so, habe ich von Outriders noch nie was gehört. Nein.
Gab es eigentlich einen guten April-Scherz dieses Jahr in der Gaming-Branche, den du mitbekommen hattest?
Nein.
Okay, ich auch nicht. Also. Vielleicht war es auch den wenigsten Leuten aktuell nach Schätzen zumute für die ganze Situation. Aber ich schau mal kurz hier bei GameStar, Outriders kam raus, da ist ein Test. Also egal. Jedenfalls, wenn alles gut läuft, werde ich bis nächste Folge mal reingeschaut haben. Wie gesagt, ich habe eigentlich Zugang drauf. Problem nur.
Kleines Preview, was ist es? Klingt erstmal nach Indiana.
Ich glaube, soweit ich weiß, ist es ein Loot-Shooter im Sci-Fi gedöhnt, also ein bisschen okay, so Destiny-mäßig. Also
gar keine Cowboys und Indianer.
Nee. Okay. Ich weiß nur, dass da halt eine relativ lange Promo-Phase gelaufen ist, das Spiel nochmal verschoben wurde und jetzt rausgekommen ist. Aber habe mich mit dem Spiel bisher nie wirklich damit, also wirklich beschäftigt. Ist halt ein Shooter, glaube ein Loot-Shooter, bisschen mit Action-Rollenspiel-Elementen mit drin, wie halt so ein Anthem oder sonst irgendwas.
Genau.
Aber
kommen Sie nur auf die Idee.
Ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Ich wollte noch kurz mal schauen, wer ist der Entwickler? Outriders ist von People Can Fly. Die kenne ich, aber die haben was mal gemacht. Also ist ja von Square Enix dann auch entwickelt, gepublished worden. Aber People Can Fly haben was noch gemacht? Fortnite? Nee, was? Bulletstorm, Gears of War? Nein?
Ja.
Gehen wir kurz hier rein. Painkiller. Ja. Und haben, ja, okay, und haben
die, irgendwie auch mit. Die kennen sich im Shooter-Genre aus.
Genau. Aber gut, also Gears of War Judgment haben die gemacht, um genau zu sein. Da gab es ja viele, viele Teile. Auch den ersten Gears of War scheinbar. Okay. Jedenfalls, glaube ich, machen wir mal einen Strich runter für diese Folge.
Ich denke auch.
Ja. Haben ja mit anderthalb Stunden
ein bisschen mehr als genug geschwafelt wieder.
Ja, auch wenn wir nicht alles unterbekommen haben, wie wir geplant hatten. Aber hey, ist halt selten der Fall bei uns. Ja, macht's wie Erik, hinterlasst uns einen Kommentar, sei es auf der Internetseite pixelplausch.net, glaube ich. Ich verwechsel es immer wieder im Kopf. Und auf Instagram sind wir auch zu finden, da könnt ihr uns auch schreiben, beziehungsweise auf Facebook.
Wenn ihr es noch wagt, einen Facebook-Account zu haben, ja.
Ja, also ich habe meinen immer noch, werde ihn auch, glaube ich, auch behalten. Ist mir zu lieb und teuer irgendwo in den ganzen. Egal. Jedenfalls, lasst uns einen Kommentar. Erzählt uns vielleicht, von welchen Spielen ihr aktuell begeistert, interessiert seid, auf welche Spiele ihr euch noch freut und ob ihr vielleicht eines der Spiele, die wir behandelt haben, It Takes Two, Evil Genius 2 oder Dorfromantik, selbst mal gespielt habt und was ihr davon haltet. Das würde uns interessieren.
Genau.
Dann wir hören uns beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Gute Zeit bis dahin. Viel Spaß
beim Spielen. Genießt das schöne Aprilwetter.
Genau. Bis dann.
Im Zimmer. Ciao.
Genau, tschüss.